Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag am 13. September 2020. Kürzlich war ich beim Hendrik Thoma in dessen Sendung von Wein am Limit und da ging es in Folge 462, auch beeindruckende Zahl, ging es um Naturwein, nicht zuletzt deswegen, weil ich bei ihm im Magazin auch einen Artikel zu dem Thema veröffentlicht hatte und dann kamen wir auf die Idee, dann noch eine Sendung dazu zu machen, drei Weine zu probieren und das haben wir dann auch gemacht und sozusagen zum Artikel noch so ein bisschen sowas Ergänzendes auch erzählt einfach darüber. Und wie das in so einer Sendung halt so ist, man konzentriert sich auf den Gesprächspartner, man weiß, man sitzt vor der Kamera, man konzentriert sich auf die Antworten, aber nicht mehr so stark auf den Wein, den man im Glas hat. Also da ist einfach nicht mehr die gleiche Aufmerksamkeit da. Und beim ersten Wein ging das noch, zumal Hendrik mir den Wein schon von Start der Sendung eingeschenkt hatte. Und genau den Wein habe ich heute wieder im Glas. Erstens, weil er mir ausgesprochen gut gefallen hat und zweitens, weil eben dieser Winzer von ihm, Roberto Henriquez, zu dieser kleinen Gruppe von vier Winzern gehört, die in Bio Itata, die Asociación de Productores de Vino Campesino de Chile, bilden. Und von dieser kleinen Vierergruppe hatte ich ja letzte Woche schon von Mauricio González Carreño einen Wein im Glas und heute also ist es Roberto Henriquez und der Wein heißt exakt Rivera del Nuestro Blanco 2018. Der Roberto hat eine nicht ganz unähnliche Lebensgeschichte wie Mauricio González Carreño, geboren und aufgewachsen in Concepción, hat Agrarwissenschaften dort studiert, hat sich aufs Weinmachen verlegt und hat dann eben Anstellung gefunden bei zwei der größeren Betriebe in Chile. Das war einmal Santa Emma in Maipo und dann noch Viña Santa Rita in Maipo. Klassische Betriebe, also Santa Rita gibt es glaube ich schon seit dem 19. Jahrhundert, aber eben so typische, doch recht große Betriebe. Und er wollte dann irgendwann raus, ist dann nach Kanada gegangen, ist nach Südafrika gegangen und schließlich nach Frankreich, um sich so ein bisschen neu zu orientieren, um eben auch nochmal zu gucken, was anderswo geschieht und ist dann eben in Frankreich, witzigerweise eben bei Agnes und René Moss gelandet, im Anjou. Und das ist natürlich ein totaler Kontrast irgendwie zu den großen Betrieben, denn die Moss, das sind so eigentlich die Prototypen französischer Naturweinwinzer der ersten Generation eigentlich auch. Ja, Menschen, die Wein machen, um ihn zu trinken, die Feste feiern, die leben und gerne auch mal ein Glas mehr trinken abends und dann aber eben sozusagen Naturwein ohne weitere Zutaten, um das eben am nächsten Morgen nicht allzu stark zu bereuen. Wie wir ja alle wissen, ist da trotzdem Alkohol drin. Also es ist ja nicht deswegen automatisch komplett gesund, aber es ist eben auch noch was anderes, wenn man eben sonst nichts mit dabei hat. Ja, und das hat ja auch so ein bisschen was mit dem zu tun, wie eigentlich klassischer chilenischer Wein entstanden ist. Das war natürlich auch in dem Sinne Naturwein, so wie er praktisch 400 Jahre lang gemacht worden ist. Ob das jetzt auch wohlschmeckender Wein früher war, der sogenannte Vino Pipeño, dieser chilenische ja, Alltagstrinkwein, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber es gibt eben... Ja, es ist eben der Wein, der sozusagen geerdet ist und der vor allen Dingen eben zum einfachen Trinken gemacht wurde. Und die Jungs von den Productores de Vino Campesino de Chile, die haben natürlich jetzt geschaut, dass sie mit dem, was sie machen, irgendwie dann ein, zwei, drei Stufen höher gehen, aber immer noch diese Idee im Blick haben, dass es Weine sind, die getrunken werden wollen, die vergleichsweise unkompliziert bleiben, die halt Trinkfluss bieten. Und der Roberto Henriquez ist jetzt für sich selber eben auch einen etwas anderen Weg gegangen als der Mauricio. Der Mauricio macht eben gerade bei den Rotweinen eben, geht noch ein bisschen stärker an die alte Tradition der Pipenius ran, eben indem er auch das alte Rauli-Holz benutzt, die Fässer aus dem alten Rauli-Holz, was eben in Chile vorkommt. Das hat jetzt Roberto nicht gemacht bei seinen Rotweinen. Aber insgesamt ist es schon sehr ähnlich. Also es ist beides in Biobío, Itata. Eben den von Concepción den Rio Biobío hoch, ist nicht weit entfernt sozusagen von deren Heimatort. Aber was es dort eben gibt, sind diese uralten Weinberge, die teilweise eben bis zu oder über 200 Jahre alt sind. Und solch einen klassischen Weinberg mit Pais, also mit dieser klassischen Missionsrebe oder Listan, spanischen Listan, hat eben Roberto Henriquez auch pachten können und beziehungsweise teilweise auch kaufen können. Es hat mittlerweile eben 7 Hektar dort, unter anderem eben auch einen Weinberg, wo jetzt dieser Wein entsteht. Das ist ein Weinberg, der auch schon über 100 Jahre alt ist und der eben unter anderem Muscat de Alexandria, Corinto und Semillon mit drin hat. Also eine ungewöhnliche Auswahl auch an Rebsorten. Muscat de Alexandria ist ja eine sehr duftige Rebsorte, die sowohl eben in Dessertweinen Verwendung findet, als auch in ganz trockenen, aber eben muskatigen Weinen. Corinto ist eine ganz alte Rebsorte, die möglicherweise sogar aus, also mit ziemlicher Sicherheit sogar tatsächlich aus Griechenland und Korinth stammt, die genetisch quasi identisch ist mit der Corinthiaki Lefti und die aber wahrscheinlich aus Italien irgendwann nach Südamerika kam. In Italien heißt sie teilweise Corinto, teilweise Passerina. Und ist wahrscheinlich irgendwann im 5., 6., 7. Jahrhundert von Griechenland nach Italien gekommen. Und Semillon kennen wir wie aus dem Bordelais eigentlich, wo Semillon die zweite wichtige weiße Rebsorte ist, neben Sauvignon Blanc und anderswo eben auch gerne mal einsortig ausgebaut wird. Roberto hat sozusagen diese 7 Hektar mittlerweile eben gepachtet, teilweise auch erworben, ist dabei ein eigenes Weingut eben auch zu errichten, neues. Das ist im Moment nicht mehr als eine Garage Winery und man muss eben auch sagen, dass diese Jungs, die sozusagen diesen mehr klassischen und mit Sicherheit nicht konventionellen Weg gehen, in Chile auch noch nicht so richtig viel gelten. Es gibt mittlerweile eine kleine Szene auch, die diese Weine eben gerne trinkt, aber insgesamt kann er tatsächlich von dem Weinmachen noch nicht so leben, dass er seine Familie ernähren kann. Deswegen hat er eigentlich, als er 2015 angefangen hat, auch direkt als Weinberater weitergemacht und verbindet so beides miteinander. Die drei Rebsorten, das ist 40% Muscat, 20% Semillon, 40% Semillon und 20% Corinto. Die hat er alle mehr oder weniger 3 Monate lang auf den Schalen vergären lassen. Das sieht man auch in der Farbe, ist wirklich goldgelb, orange halt, Orange Wein tatsächlich und so leicht trüb. Leicht trüb. Und hat die Rebsorten dann eben teilweise im Edelstahl, teilweise im alten Fuder ausgebaut, nicht geschönt, nicht filtriert und dann eben von der Füllung minimal geschwefelt. Ich glaube nicht, dass das notwendig gewesen wäre, so unbedingt nach 3 Monaten Schalenkontakt hat er trotzdem gemacht, aber insgesamt sind es halt 12 Milligramm Sulfite total, also es ist extrem wenig. Also die Hälfte kommt wahrscheinlich schon durch den Gärungsprozess und die andere Hälfte vielleicht zugesetzt, wenn überhaupt. Ja, und was hat mich so fasziniert an dem Wein? Das habe ich hier wirklich so 1:1 wieder im Glas. Das ist super schön, finde ich. Das ist ein ganz eigener Duft, wie ich ihn von wenig anderen Weinen bisher gehabt habe, weil es so gar nicht nach Wein riecht in dem Sinne, aber es riecht unglaublich fein und einladend. Das ist, ich finde, es ist wie so eine Mischung aus Kamille, Porse. Porse ist, ich weiß nicht, wer Porse kennt, man nennt es, glaube ich, auch Gagelstrauch. Das ist so ein Gewächs, was gerade in Moor- und Heidelandschaften vorkommt. Ich glaube, vor allem in norddeutschen oder nordeuropäischen Moorlandschaften. Ich glaube, Porse ist auch eher der dänische Begriff dafür. Und es gibt hier im Nordischen sozusagen auch die Tradition, eben mit Porse Bier zu brauen. Und ich finde, das riecht hier ganz ähnlich wie diese Mischung aus Porse und Hopfen. Da ist ein bisschen Apfelsaft, naturtrüber Apfelsaft mit drin. Da ist, finde ich, da ist ein bisschen Grapefruitsaft mit drin. Da sind gelbe Blüten mit drin. Überhaupt, also dieser Wein sieht nicht nur gelb aus. Ich finde, er wirkt auch enorm gelb, aber ohne dieses sattreife Gelb zu haben, was ich jetzt mit Weinen verbinden würde, die einfach nach reifem gelben Steinobst duften, ja, die so, dann doch ein bisschen massiver sind, sozusagen dieser fleischigen Frucht. Fleischig ist dieser Wein überhaupt nicht. Der ist einfach tatsächlich hell, aber gelb und total transparent, frisch wirkt er. Und wirklich auch tonisch, ja. Also das ist das wirkt total belebend. Ist noch ein bisschen zerstoßener Stein mit drum, da ist so ein bisschen so eine medizinale, eben so eine leicht jodig bittere Note mit drin und das macht's alles zusammen, macht's total spannend. Und das geht eben am Gaumen so weiter, ja. Und das ist total saftig, auch wieder frisch. Total frisch. Und man hat so das Gefühl, da ist eine ganze Kräuter-Blumenwiese mit drin. Ne? Ist unglaublich präsent am Gaumen. Es hat eben auch wieder dieses tonisch lebendig, säurehaltige, aber so eine schöne, reife Säure auch mit drin, aber eben ganz vital das Ganze. Und es, also was wirklich unglaublich präsent ist, ist diese Blumenkräuterwiese. Ja? Das ist irgendwie wie, wenn ich mir so eine Wiese vorstelle und durch diese Blumenkräuterwiese fließt an einem warmen Frühlingstag ein Gebirgsbach mit klarem, frischem Wasser. Ja, genau das ist der Wein. Und ich finde, viel mehr kann man dazu einfach gar nicht sagen, also weil das finde ich schon total gut abbildet. Also man kann sagen, dass man davon einfach noch ein Glas trinken möchte und noch eins vielleicht. Und dass es wirklich etwas ist, was ich sehr unverwechselbar finde. Das ist sehr eigenständig. Ja? Das ist, ist ein Wein einfach, der den langen Weg von Chile nach Deutschland schlichtweg lohnt. Auf jeden Fall. Super schön. Ja, das ist mein zweiter Wein sozusagen der kleinen Südamerika-Tour, die ich hier Sonntag für Sonntag jetzt mal in 3 Folgen zumindest mache. Mit Sicherheit noch mehr Weine zu entdecken, aber das ist jetzt das, was mir so in den letzten Wochen über den Weg gelaufen ist und wo ich dachte, wow, das ist einfach mal, das kann man echt, also das sollte man einfach mal probiert haben, das sollte man einfach mal getrunken haben. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.